wenn ich bei meinem Großvater war, der schon lange gestorben ist, und wir haben miteinander Mittag gegessen, dann startete das Mittagessen immer damit, dass er betete, und er betete immer. Das war so üblich. Mein Großvater ist recht spät zum Glauben gekommen, ist also nicht so von Kindheit an in einer Gemeinde aufgewachsen, sondern hat sich erst so, als er mit etwa 50 war, zu Jesus bekehrt. Und dann betete er immer beim Mittagessen, und dann betete er die ganze Familie durch, jeden Einzelnen namentlich. Und dabei blieb er dann nicht stehen, sondern gab es noch den einen oder den anderen, der ihm einfiel und den er in dieses Gebet einschloss. Und wenn es schwierige Situationen auf der Welt gab, Konfliktsituationen, Krisensituationen, dann schloss er das auch noch in sein Gebet ein. Als ich so Teenager war, hatte ich manchmal so einen Eindruck, wann kommt er endlich zum Ende? Ich habe Hunger, ich will gern was essen, es riecht schon so gut. Aber die andere Seite war, ich wusste immer, an jedem Tag wird mindestens einmal für mich gebetet. Nämlich mittags, wenn mein Großvater betet. Das hat sich mir tief eingeprägt. Und das hat mich auch begleitet. So dieses Wissen, mein Großvater begleitet mich geistlich durch sein Gebet. Es war auch so, wenn ich dann während des Studiums oder so dort zu Besuch war, nicht mehr in Wetzlar wohnte, wo ich ursprünglich herkomme, und sie dann besucht hatte, meine Großeltern, und wenn ich mich dann verabschiedete, dann manchmal im Hof draußen, dann sagt er, stell dich nochmal hin. Und dann stellte ich mich hin, dann hat er seine Hände auf meine Schultern gelegt und hat mich nochmal gesegnet. Für mich unvergesslich, diese Erfahrung mit meinem Großvater, was er da mir weitergegeben hat und was er für mich getan hat, auch in seinem Gebet. Aber eben auch dieser große Radius seines Betens. Es war eben nicht nur auf die Familie beschränkt, sondern rückten andere Geschwister aus der Gemeinde ins Blickfeld oder manchmal auch Nachbarn oder wer auch immer. Ich habe heute Morgen einen Bibeltext mitgebracht aus dem 1. Timotheus. Den wollen wir uns mal anhören und lassen ihn während der Predigt vorne stehen. Dann kann man die Predigt so ein bisschen verfolgen, auch am Bibeltext. Da schreibt Paulus an Timotheus: Zuallererst rufe ich die Gemeinde zum Gebet für alle Menschen auf. Zum Bitten und Flehen, zu Fürbitten und Danksagung. Besonders für die Regierenden und alle, die Macht haben. Wir beten für sie, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, in aller Freiheit des Glaubens und Würde. Das ist gut und es gefällt Gott, unserem Retter. Er will ja, dass allen Menschen geholfen werde und sie die Wahrheit erkennen. Ja, ein ganz bekanntes Bibelwort zum Thema Gebet. Und das ist ja ein sehr vielfältiges Gebet. Er ruft die Gemeinde generell zum Beten auf. Ich nehme es dann doch mal weg, das scheint ja doch. Brauche ich doch? Okay. Er ruft die Gemeinde ja generell zum Gebet auf, und das heißt einfach, kommt vor Gott. Wir haben Urlaub gemacht in England, in Cornwall in diesem Jahr zum ersten Mal. Und vorher waren wir noch in London. Und als wir in London in der Krönungskirche waren, der Westminster Cathedral, wimmelt es von Touristen und man muss durch die Eingangssperre durch und so ein üblicher Touristenort halt. Und man schaut sich diese Kirche an und dann plötzlich auf einmal ertönte die Stimme von jemandem, der sagte, ich heiße Sie alle ganz herzlich willkommen hier in dieser Kirche und es gibt viel zu gucken, ist natürlich auch ein Ort, der für Touristen interessant ist. Aber diese Kirche erfüllt in erster Linie ihren Zweck darin, dass sie auch ein Ort des Gebetes ist und der Begegnung mit Gott. Und deswegen möchte ich Sie jetzt einladen, dass Sie einen Augenblick einfach still sind und ich werde beten und Sie können innerlich gerne mitbeten. Und dann fing er an zu beten für die Menschen, die da sind in dieser Kirche, für diese Welt, für die Konfliktsituationen. Das Ganze dauerte 2, 3 Minuten. Aber ich habe gemerkt, wie auch bei mir auf einmal dieses Gebet etwas verändert hat und in der gesamten Atmosphäre in der Kirche etwas verändert hat. Aus diesem Touristenort wurde auf einmal ein Ort, wo man merkte, jetzt sind wir vor Gott. Das mag nicht jeder so empfunden haben, aber es war ein ganz starker Eindruck, es hat mich tief beeindruckt, diese wirklich nur 2, 3 Minuten plötzlich auf einmal innehalten in all dem Trubel, der auch außen herum um die Kirche ist und auch den vielen Touristen dort und still sein und vor Gott sein. Paulus ruft hier auf zum Gebet und dann sagt er auch zum Bitten und Flehen, zu Fürbitten und Danksagung. Also ein ganz vielfältiges Gebet beten. Und ich möchte zunächst mal auf 2 ganz kleine Wörtchen eingehen in diesem Bibeltext. Zuallererst rufe ich die Gemeinde zum Gebet für alle Menschen auf. Dieses Für. Manchmal fällt es uns ja leichter, gegen Menschen zu beten. Ich weiß nicht, wie ihr für die Situation im Irak betet, für die Kämpfer der ISIS, für die Situation der Ukraine, für die unterschiedlichen Konfliktparteien. Ich muss ehrlich sagen, also wenn ich an diese ISIS-Kämpfer denke, dann fällt es mir ganz schwer, für sie zu beten. Am liebsten würde ich gegen sie beten. Und es gibt im Alten Testament ja Psalmen, wo der Beter sagt, Herr, vernichte meine Feinde, schlag ihnen die Zähne ein, steht in einem Gebet. Schleude ihre Kinder gegen die Wand. Denkt mal, was für ein fürchterliches Gebet. Kann man sowas beten? Aber es ist ein sehr ehrliches Beten. Und manchmal, wenn man auch an Menschen denkt, die einem nicht wohlgesonnen sind, die einem das Leben fürchterlich schwer machen, fällt es uns leicht, für sie zu beten? Am liebsten würde man sagen, Herr, stopf ihm den Mund. Beende das. Und man würde am liebsten gegen sie beten. Nicht gerade für ihre Vernichtung. Im Alten Testament ist diese Art des Betens, und die Psalmen sind ja sehr vielfältig in ihrem Beten, aber ein Weg des Gebets. Durchaus dafür zu beten, dass Gott dem Bösen Einhalt gebietet, ja sogar, dass er die Feinde vernichtet, dass er sein Gericht schickt, sie sogar tötet. Ich glaube, wir können dieses Gebet heute als Christen auch beten, und zwar im Sinne einer seelischen Hygiene. Christen sind oft so gepolt, dass sie denken, Aggressionen dürfen nicht sein. Dabei gehören Aggressionen ganz normal zu unserem Leben. Und wenn man gesund reagiert, emotional gesund ist, dann wird man selbstverständlich auch Wut haben und Ärger an Stellen, wo Menschen Unrecht tun, an Stellen, wo man selbst gekränkt wird oder was auch immer. Das ist zunächst mal eine ganz normale Reaktion unserer Seele. Was machen wir aber mit dem Ärger? Das ist die entscheidende Frage. Was mache ich mit der Wut? Was mache ich mit der Aggression, die ich gegen einen anderen Menschen habe? Und da sind diese Gebete des Alten Testaments ein Hinweis darauf, geh doch einfach mal mit diesem Ärger vor Gott und sei mal vor ihm ehrlich. Dann kann sich das auch ändern. Dann kann er auch Einfluss nehmen auf diese Gefühle. Er wird sie nicht gleich wegnehmen unbedingt. Aber von daher können wir auch so beten. Und Gott erhört dieses Gebet sogar, aber nicht so, wie wir beten, sondern er erhört es so, dass er vielleicht unser Empfinden ändert oder unser Denken ändert, damit wir dann auch für Menschen beten können. Es gibt ja diese berühmte Geschichte, wo Jesus nach Jerusalem unterwegs ist und er ist auf dem Weg durch Samarien und er möchte gern in einem Dorf übernachten und er schickt einige seiner Jünger in dieses Dorf, damit sie ihn schon mal ankündigen und für ihn einen Schlafplatz vorbereitet wird und für seine Jünger. Und dann sagen die Leute in diesem Dorf, Also wenn Jesus mit seiner Truppe nach Jerusalem will, dann soll er sich ein anderes Dorf suchen zum Übernachten. Nicht bei uns. Wir hier sind Samariter. Und Juden, die in Jerusalem beten wollen, die sollen gefälligst woanders ihren Schlafplatz suchen. Daraufhin gehen die Jünger zu Jesus zurück und sagen, Jesus, sollen wir Gott bitten, dass er Feuer auf dieses Dorf fallen lässt? Dass Gott sein Gericht kommen lässt und es vernichtet, dass sie dich, den Sohn Gottes, ablehnen? Und dann heißt es dort in dem Evangelium, dass Jesus sie zurechtweist. Wäre das nicht die Lösung, wenn ich an den Irak denke und an diese grausamen Schlechter der ISIS, an diese Barbaren, dass Gott einen Blitz vom Himmel schickt oder Feuer vom Himmel schickt und sie schlicht und ergreifend tot umfallen? Würde ich am liebsten so beten. Und wenn er schon mal dabei ist, dann könnte er bei Kim Il-sung in Nordkorea gleich weitermachen, der einige hunderttausend Christen in Straflagern gefangen hält und auch andere Menschen für geringste Vergehen dort dahin vegetieren lässt. Was wäre das für eine Befreiung, wenn ein Blitz einschlagen würde und dieser Mann wäre aus dem Weg und vielleicht noch ein paar andere aus seiner Clique? Und dann ist die Frage, bei wem soll er dann weitermachen? Irgendjemand, der das Leben eines Kindes ruiniert, weil er es missbraucht? Soll Gott da auch den Blitz einschlagen lassen? Wo ist Ende, wenn Gott sein Gericht augenblicklich durchführen würde? Wo ist dann Ende? Wer bliebe verschont? Er hat ja offensichtlich einen anderen Weg gewählt, weil er diese Gebete jedenfalls nicht so erhört, wie wir sie beten, wenn wir sie überhaupt beten. Oder unsere Gedanken da auch nicht erhört. Er hat ja gesagt, er will das Gericht aufschieben. Er hat Geduld. Von daher hat er einen anderen Weg. Und dort in Lukas 9, das ist ganz interessant, wo die Jünger sagen, lass Feuer vom Himmel fallen und vernichte diese Samariter. Da heißt es dann, Jesus aber wandte sich um und wies sie zurecht. Und wer seine Bibel mal aufschlägt an der Stelle, der sieht, dass später dann der Überlieferung ergänzt wurde, dieser Text, und sprach, wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Der Menschensohn ist nicht gekommen, das Leben der Menschen zu vernichten, sondern zu erhalten. Die Abschreiber dieses Bibeltextes haben dann aus einem anderen Zusammenhang, steht im Johannesevangelium, Worte von Jesus hier noch eingefügt, sinngemäß, wo das nochmal deutlich wird, warum Jesus sie zurechtweist. Weil er sagt, ich bin nicht gekommen, das Leben der Menschen zu vernichten, sondern es zu erhalten. Und er macht ihnen damit nochmal deutlich, was sein Ziel ist. Oder es zu retten, kann man das auch übersetzen. Jesus ist gekommen, um Leben zu bewahren und Leben zu retten. Deswegen sagt auch Paulus, ich ermahne euch zum Gebet für alle Menschen. Für. Das war mir jetzt das wichtige Stichwort. Und Jesus hat ja sogar gesagt, betet für eure Feinde. Und er hat es selbst getan. Auch am Kreuz hat er für seine Feinde gebetet. Paulus war ein Christenverfolger, einer, der Menschen ans Messer geliefert hat, indirekt ein Mörder. Er hat sich gefreut, als Stephanus gesteinigt wurde. Er hat da gestanden, hat die Kleider gehalten und hat sich die Hände gerieben und gesagt, endlich wird diesem Ungläubigen der Gar ausgemacht. Wenn Gott da den Blitz hätte einschlagen lassen, Paulus hätte keine Chance gehabt, sein Leben zu verändern, Jesus kennenzulernen, umzukehren, Buße zu tun in seinem Leben. Und was hat Jesus dann nachher aus dem Leben dieses Paulus gemacht, dieses Christenverfolgers? Deswegen heißt es in 2. Petrus 3, Vers 9, wisst ihr nicht, dass Gott Geduld hat und das Gericht aufschiebt und den Menschen eine Chance der Reue und der Umkehr geben will? Es ist Zeit der Gnade. Das ist Gottes Strategie. Manchmal fällt uns das schwer, das zu akzeptieren. Da wünschten wir, dass Gott nicht so geduldig wäre. Sind das nicht sehr ungleiche Waffen? Da sind diejenigen, die andere an die Wand stellen, die morden, Christen einen Kopf kürzer machen. Und was haben wir? Die Waffe des Gebets. Jetzt mal ganz ehrlich. Glaubst du, dass diese Waffe etwas ausrichtet gegen die ISIS-Kämpfer und in den Konflikten dieser Welt? Ich will euch ganz ehrlich sagen, dieser Bibeltext fordert mich sehr heraus, dass ich dem vertraue, dass mein Gebet überhaupt irgendetwas bewirkt. Das lässt sich nämlich nicht nachweisen. Von daher haben wir manchmal den Eindruck, ein solches Gebet ist einfach in die Luft gesprochen. Wir können es nicht beweisen, was daraus folgt, sondern das Gebet ist ein Akt des Vertrauens, dass ich sage, himmlischer Vater, du willst das Leben von Menschen bewahren und retten. Du hast das Böse, aber du gibst auch dem Bösen noch eine Chance zur Umkehr. Greif ein in der Situation und benutze Menschen dazu, benutze auch mich, wenn ich in irgendeiner Weise etwas tun kann. Ein solches Beten ist immer ein Akt des Vertrauens. Ohne Vertrauen, ohne Glauben werde ich so nicht beten, sondern ich werde nachlässig in meinem Beten. Und ich bekenne euch das. Das Gebet für Konfliktsituationen, das Gebet für diese Welt fällt bei mir immer wieder hinten runter. Ich muss immer wieder mich bewusst daran erinnern, zu sagen, ich will auch vertrauen, dass Gott in dieser Welt Geschichte und in dieser Welt sein Werk tut. Und dass auch da, wo ich bete, er mich mitbeteiligt, seine Absichten vielleicht besser zu erkennen oder das mit zu unterstützen, was er Gutes tun will. Das ist bei mir nicht selbstverständlich. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich brauche diese Herausforderung auch eines solchen Bibeltextes. Jedes Gebet ist ja ein Test auf unser Vertrauen. Wir sind in Verbindung so als Gemeinde und auch persönlich mit Marlene und Johnny Chavan. Die leben in Bethlehem und Johnny Chavan ist Araber, er ist Palästinenser, seine Frau ist Deutsche. Und sie machen dort eine wunderbare Arbeit unter Kindern und Jugendlichen und auch Erwachsenen. Es gibt eine kleine Gemeinde dort. Und auch jetzt über die Ferien hatten sie Kindercamps mit 130 Kindern. Und als ich so den Rundbrief las von ihm, schrieb er darüber, wie sie versucht haben, in diesen Camps den Kindern, die eingemauert sind dort im Bezirk Bethlehem und nicht raus können, wie sie versuchen, den Kindern trotzdem aufzuzeigen, dass Jesus der Versöhner ist, auch zwischen Feinden. Und auch da, wo diese Kinder in ihrer Situation einen Hass haben auf Israelis, die ihnen so denken diese Kinder natürlich, den Lebensraum nehmen. Dass das alles nicht so einfach ist und dieser Konflikt sehr kompliziert, begreift man ja erst langsam und versteht es auch erst, wenn man älter wird, wenn überhaupt. Aber dass sie dort so einen Samen der Versöhnung legen. Oder dass auch jetzt im Gaza-Krieg mit der Hamas, die ja nur partiell der ISIS nachsteht, ist ja die gleiche Tendenz, die dort zu finden ist, Israel zu vernichten, den Feind zu vernichten, keinen Weg der Versöhnung zu finden und zu suchen. Wie sich israelische, messianische Juden und arabische Christen getroffen haben, um miteinander zu beten für die Situation. Das ist ein Zeichen der Versöhnung, wo auf einmal das, was mit Jesus passiert ist an Versöhnung, auch sehr konkret wird. Jetzt habe ich lange über dieses Wörtchen für gesprochen. Wir sollen für alle Menschen beten. Jetzt möchte ich noch etwas sagen zu dem Stichwort für alle Menschen. Ich habe es ja schon etwas angedeutet, dass Paulus hier einen sehr weiten Radius zieht. Ich weiß nicht, wie es in deinem Beten ist, ob du in deinem Beten immer nur bei dir stehen bleibst und bei deinem allerengsten Kreis von Menschen, die du hast. Dann weite dein Gebet aus. Dann weite dein Gebet aus. Paulus sagt, betet für alle Menschen. Insbesondere, sagt er, für die Regierenden, für die, die in politischer Verantwortung sind und diejenigen, die Macht haben. Und Macht ist ja nichts Negatives, sondern bedeutet eigentlich nur, dass jemand etwas machen kann. Dass er die Mittel und die Fähigkeiten hat, etwas zu bewegen und zu verändern. Von daher hat jeder von uns in irgendeinem Bereich Macht. Eine Erzieherin hat im Kindergarten Macht. Sie hat Einfluss und kann etwas verändern in ihrer Gruppe. Und jeder hat in seinem Lebensbereich, wo er steht, ob man in der Familie ist oder wo auch immer, haben wir Macht. Wir haben Einfluss und können etwas machen, können etwas tun, können etwas verändern. Also Macht ist zunächst mal etwas sehr Positives. Sie kann natürlich missbraucht werden. Dann ist sie negativ, wenn sie gegen Menschen verwendet wird. Also Paulus bittet uns darum zu beten, dass wir beten für alle Menschen, insbesondere für die, die in politischer Verantwortung sind. Und dann sagt er, wir beten für sie, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, in aller Freiheit des Glaubens und Würde. Also er gibt auch gleich an, wofür sollen wir denn beten, wenn wir für die Regierenden beten. Und es sind eigentlich drei Punkte, dass er sagt, betet um Frieden, um Shalom. Betet um Freiheit des Glaubens. Religionsfreiheit ist ein ganz hohes Gut. Das weiß man zu schätzen. Manchmal vielleicht erst, wenn man sie nicht hat. Dass wir sie haben, ist ein Riesengeschenk. Wir können unseren Glauben leben, wie wir wollen, solange es innerhalb der Gesetze ist. Und Christen, die das nicht haben, die vermissen diese Freiheit. Das ist ein ganz hohes Gut, dass man so leben darf, wie es Gott gefällt. Und das Dritte, ein Leben in Würde. Dazu gehört, dass ein Mensch die Nahrung hat, dass er sich kleiden kann, ein Dach über dem Kopf hat, anerkannt, respektiert wird, nicht ausgegrenzt wird, respektvoll behandelt, in Würde leben kann. Heute Morgen hatte ich einen Anruf auf meinem AB von einem Freund, hat mich leider nicht direkt erreicht, aus Sierra Leone, mit dem ich im Mailkontakt stehe. Und dort ist die Ebola-Seuche, ja gerade in der Hauptstadt Freetown, hat sie voll zugeschlagen. Und er hat mich gebeten, das auch ein Stück mit zu unterstützen, privat, was er dort tut. Und sie versuchen, Familien einen Kanister mit einem Desinfektionsmittel und einen entsprechenden Spender zu besorgen, so für 10 Euro pro Familie. Und er sagt, ich will 10.000 Familien versorgen mit diesem Spender und mit 1.000 Familien mit diesem Spender und mit diesem Hygienemittel. Und helft mir. Ja, er will etwas machen in seiner Situation. Er ist Pastor einer kleinen Gemeinde. Er hat selbst fast zu wenig, um zu überleben mit seiner Familie. Aber ihm liegen die Menschen um ihn herum am Herzen, damit sie auch in Würde leben können. Und er sagt, die ganzen Folgen, die sind ja noch nicht absehbar oder wir erleben sie schon, sagt er, dass unsere Wirtschaft vollkommen abgeschottet ist. Dadurch die Preise für die Dinge steigen. auch unsere Geschäftsleute nicht reisen können zurzeit. Es gibt nur noch eine Airline, die dort landet. Alle anderen landen da gar nicht mehr in Freetown. Also, dass Menschen in Frieden leben können, in Freiheit und in Würde. Dafür sagt Paulus, dafür betet. Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, als Paulus das schreibt an Timotheus, waren die Christen eine mini-mini-kleine Minderheit im Römischen Reich. Vollkommen unbedeutend. Zudem waren sie noch verfolgt. Und auch verantwortliche Politiker in den Regionen und so weiter waren mit dran beteiligt, dass die Christen unter Druck gesetzt wurden. Teilweise, weil man sie missverstanden hatte, weil man dachte, sie sind gegen den Kaiser und haben jetzt einen neuen Kaiser und der heißt Jesus. Kyrios ist ja der Hoheitstitel für den Kaiser gewesen und die Christen haben den für Jesus verwendet. Jesus der Herr, der Kyrios, der Kaiser. Also sie sind verfolgt worden. Und nun gab es natürlich in der Gemeinde Leute, die sagten, naja, was geht uns die Politik an? Was geht uns Rom an? Diese antichristliche Regierung dort. Was geht uns der Statthalter in Jerusalem an? Diese Handlanger Roms. Wir haben doch unseren Glauben, wir ziehen uns dahin zurück. Mit Politik und all dem wollen wir nichts zu tun haben. Und dann schreibt Paulus ja, das würde ja jetzt zu lang dauern, darauf einzugehen, in Römer 13 eigentlich eine kurz gefasste Staatslehre, eine christliche Staatslehre. Lest das mal nach, wenn ihr das nicht kennt. Und er beschreibt dort, wie wichtig es ist, dass Christen den Staat unterstützen. Durch Gebet, aber auch dadurch, dass sie sich in die staatliche Ordnung, und man muss das Wort eigentlich übersetzen, einordnen und ihren Teil wahrnehmen und ausfüllen. Und er sagt dann, der Staat ist die Institution, die auch das Recht hat, das Schwert zu tragen. Und damit sagt er, der Staat in heutiger moderner Sprache, der Staat hat das Gewaltmonopol. Es gibt zu Recht Militär, Polizei, ein Rechtssystem, wo auch Strafen durchgesetzt werden. Das ist alles eine staatliche Ordnung. Ich war früher überzeugter Wehrdienstverweigerer, habe 1,5 Stunden diskutiert. Damals musste man ja dafür kämpfen, wenn man anerkannt werden wollte. Und habe gesagt, ein Christ kann niemals Ja sagen zum Militär. Ja, da war ich fest von überzeugt. Ich habe da meine Sichtweise geändert. Ich finde es richtig, wenn jemand gewissensmäßig sich gebunden fühlt und auch heute den Wehrdienst verweigert. Braucht man ja nun gar nicht mehr aufgrund der Gesetzesänderung, aber sagt, also ich selbst kann nicht ins Militär gehen oder in die Polizei oder wohin auch immer. Es ist eine respektable persönliche Entscheidung, die jemand trifft. Aber ein Staat muss sich auch wehren können. Er muss auch dem Bösen wehren können. Und das sagt Paulus dort in Römer 13, nicht über einen christlichen Staat, sondern über einen vollkommen unchristlichen Staat, nämlich den römischen Staat. Sagt er, diese weltliche Ordnung ist von Gott gewollt, sie ist von Gott eingesetzt. Natürlich, die Gesetze eines Staates, die sind von Menschen gemacht, gar keine Frage. Aber Gott möchte eine staatliche Ordnung, das sagt er dort. Das Chaos ist schlimmer als ein schlechter Staat. Das kann man auch in dieser Welt zurzeit beobachten. Auch der sogenannte arabische Frühling hat an manchen Stellen einfach Chaos gebracht. Und es ist schlimmer geworden als ein schlechtes Staatswesen, auch ein diktatorisches unter Umständen vorher. Eine staatliche Ordnung, auch wenn sie nicht besonders gut ist, ist trotzdem hilfreich und je besser sie ist, umso besser. Und Paulus sagt, sie soll das Gute fördern und schützen. Das ist ihr Auftrag. Sie soll dem Bösen widerstehen und das darf sie auch mit Gewalt. Und deshalb sollen Christen auch den Staat mit Steuern unterstützen. Gab es damals auch Christen, die sagten, also am besten wir leiten die Steuern am Staat vorbei, weil es ja kein christlicher Staat. Sagt Paulus, nein, nein. Leistet euren Beitrag, dass der Staat seine Aufgabe wahrnehmen kann. Ich habe über diesen Bibeltext vor 3 Wochen unserer Gemeinde in Hannover gepredigt. Und nachher bekam ich eine Mail von einem Gemeindemitglied, die sagte, ich bin seit kurzem in Kontakt mit einem Freund, der kein Christ ist, der sich gar nicht erinnern kann, wann er das letzte Mal eine Kirche besucht hat. Und der war am letzten Sonntag zum ersten Mal in unserer Gemeinde. Und er ist Soldat. Und er hatte schon, sagt sie, in unserer ersten Begegnung, als er hörte, dass ich Christ bin und so weiter, hatte er die Befürchtung, dass ich ihn ablehne, weil er Soldat ist. So mit diesem Motto, Soldaten sind Mörder. Und dann erlebte er, sie lehnt ihn nicht ab, sondern sie akzeptiert ihn als Mensch und auch in seiner Aufgabe, die er wahrnimmt. Und dann schrieb sie mir, dass er, als er in diesem Gottesdienst war, nachher sagte, so habe ich das noch nie gesehen, dass ich ja auch in meinem Beruf dem Frieden dienen kann und damit sogar Gott dienen kann. War für ihn eine Erleuchtung. Ich bin mal gespannt, wie es in seinem Leben so weitergeht und ob er auch zu Jesus findet. Und auf diesem Hintergrund schreibt Paulus auch diese Worte an Timotheus. Betet für die, die Macht haben, dass sie wirklich das Gute tun und dem Bösen widerstehen, unter Umständen auch mit Gewalt. Das ist Gottes Ordnung und Wille. Jetzt noch ein letztes. Das ist gut, heißt es in Vers 3, und es gefällt Gott, unserem Retter. Er will ja, dass allen Menschen geholfen werde und sie die Wahrheit erkennen. Der Wille Gottes ist hier nochmal auf den Punkt gebracht. In diesen wenigen Versen. Gott will Frieden, Freiheit und Würde von Menschen. Das ist gut und gefällt Gott. Und er will, dass allen Menschen geholfen wird. Das ist ein interessantes Wort, was dort steht im Griechischen. Das heißt Sozein. Und dieses Wort bedeutet ganz schlicht, dass einem Menschen Hilfe zuteil wird. Wenn er Hunger hat, wenn er was zu essen braucht. Es wird vor allen Dingen verwendet, auch da, wo jemand krank ist, dass ihm geholfen wird und er gesund wird oder es besser mit ihm wird. Und das gleiche Wort wird verwendet, dass ein Mensch gerettet wird. Im geistlichen Sinne, dass er zu Jesus findet. Also ein Wort mit einer großen Bandbreite. Gott will, dass Menschen in jeder Hinsicht geholfen wird. In materieller Hinsicht, da wo sie unter Armut leiden, da wo jemand krank ist, dass ihm geholfen wird, andere Notsituationen und dass er in einer Beziehung zu Gott findet und inneren Frieden findet und versöhnt wird. Das gehört alles zusammen, was Gott will. Von daher, den Willen Gottes kennen wir. Wonach wir suchen und worum wir beten, ist, dass wir in einer bestimmten Situation diesem Willen gemäß auch leben. Aber was Gott will, wissen wir. Das hat er in seinem Wort klar gesagt. Aber es jetzt umzusetzen ins Leben, da brauchen wir seine Unterstützung und Hilfe. Und in geistlichen Dingen ist hier ganz klar ausgesagt, das geht nur über den Weg, die Wahrheit zu erkennen. Natürlich kann man keinem Menschen irgendetwas aufzwingen. Aber er möchte, dass Menschen die Wahrheit erkennen. Und das ist, das wisst ihr ja auch, ist oft ein langer Prozess. Wir starten jetzt auch in 2 Wochen einen neuen Alpha-Kurs, machen dort ein Experiment, nämlich mit Alpha-Hauskreisen, wo die Leute zu Hause ein Video sich angucken, sich dann darüber austauschen und mal gucken, wie das ankommt und ob wir dadurch unsere Alpha-Arbeit erweitern können. Das kann man in jedem Wohnzimmer machen. Gott möchte, dass Menschen die Wahrheit erkennen. Also, ich komme zum Schluss. Fazit. Im Gebet kommen wir zu Gott und wir kommen eben auch mit all unserer Machtlosigkeit. Ich kann unmittelbar im Irak nichts bewegen. Ich kann in der Ukraine nichts bewegen. In Sierra Leone habe ich einen Freund, da kann ich ein bisschen mithelfen. Ein bisschen. Mitzubeitragen. Aber in anderen Bereichen bin ich machtlos. Aber im Gebet dürfen wir uns eins damit machen, dass Menschen geholfen wird. Wir dürfen für Menschen beten. Auch für die, die Macht haben, für die, die regieren. Auch für die, die falsch liegen. Gott hat manchmal Chancen, Menschen zu verändern, die wir uns nicht hätten ausdenken können. Jeder von uns kann wahrscheinlich Beispiele erzählen, wie Menschen verändert wurden. Erst gestern, wir hatten gestern noch eine Hochzeit und waren bis spät abends noch feiern und da erzählte am Tisch auch jemand, die ist die erste Christin in ihrer Familie. Aber sagt sie, jetzt, vor einem Jahr ist meine Schwester zum Glauben gekommen. Oder vor 2 Jahren war das. Und durch ihre Schwester ist ein Bruder zum Glauben gekommen. Sagt sie, ich habe schon fast nicht mehr dran geglaubt. Gott kann Menschen verändern. Er hat auch einen Paulus verändert, einen Christenverfolger, der sich gefreut hat am Mord von Christen. Lasst uns vertrauen im Beten, dass wir sozusagen an Gottes Macht teilhaben. Und wenn wir auch nicht sehen, dass da, wo wir vor ihn treten und beten, sich unsere Sicht der Welt und unsere Sicht auf Menschen verändert. Und so schwer uns das fällt, wir ein Stück mehr teilhaben an der Geduld Gottes mit seinen Menschen. Weil er will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und er nicht mit Blitz vom Himmel und Feuer vom Himmel die Sache einfach beenden will. Zuallererst rufe ich die Gemeinde zum Gebet für alle Menschen auf, zum Bitten und Flehen, zu Fürbitten und Danksagungen, besonders für die Regierenden und alle, die Macht haben. Wir beten für sie, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, in aller Freiheit des Glaubens und Würde. Das ist gut und es gefällt Gott, unserem Retter. Er will ja, dass allen Menschen geholfen werde und sie die Wahrheit erkennen. Amen.